Was macht den Menschen zum Menschen? Forscher gehen davon aus, dass Menschen sich vor allem durch ihr Sozialverhalten von den Tieren unterscheiden. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität Miteinander, Füreinander, Sozialverhalten von Affen und Menschen werden in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse zu dem Thema vorgestellt. Hören Sie nun Dr. Bernhard Fink von der Universität Göttingen zum Thema Liebe, ein Gefühl sucht seinen Ursprung.
Peter, für diese netten, einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie heute so zahlreich wieder einmal zur vierten Ausgabe dieser Ringvorlesung Miteinander, Füreinander hierher gekommen sind. Es geht ja auch um etwas Wichtiges. Herr Kappeler hat es angedeutet, früher oder später sind wir alle einmal, so hoffe ich zumindest, vor die Situation gestellt, einen Partner, eine Partnerin zu finden. Das ist sehr schwer. Da gibt es ein paar Gesetzmäßigkeiten, die wir versuchen im Zuge unserer Forschung als Biologen zu verstehen. Einige von diesen Aspekten möchte ich Ihnen heute näher bringen. Ich möchte Sie aber vor einem bewahren. Es passiert heute und schon gar nicht in 45 Minuten bei diesem komplexen Thema Liebe eines, das so nach, frei nach Woody Allen alles, was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber nie zu fragen wagten wird. Auch ich bin natürlich genauso eine Person, ich bin ein Mann, für mich gelten dieselben Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten wie jene, die ich Ihnen über Männer und dann auch Frauen vorstellen werde. Denken Sie aber nicht, dass ich sozusagen hier die Weisheit für mich gepachtet hätte. Ich tue mehr oder weniger so auch nach Gutdünken irgendwie in diesem Bereich herum und versuche mein Bestes. Einige von Ihnen habe ich schon eifrig beim Sammeln gesehen, nämlich beim Sammeln von Fragebögen, die wir für Sie vorbereitet haben. Da sage ich am Ende der Vorlesung noch etwas dazu. Da sollen Sie ein bisschen etwas mit nach Hause nehmen und vielleicht einen Denkansatz bekommen, zumindest eine Grundlage für ein Gespräch mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin über die Liebe. Bitte nicht morgen anrufen dann, wenn es hier Schwierigkeiten gibt. Ich bin auch nicht therapeutisch tätig, sondern das, was wir versuchen als Biologen zu verstehen, ist wirklich etwas Grundsätzliches. Das heißt, wir versuchen uns dem Thema Liebe, Partnerwahl, Partnerpräferenzen, all das, was in diesen Bereich hineinfällt, auf einer wissenschaftlichen Ebene zu nähern. Wir sind keine Sprechstunde. Okay, Liebe, ein Gefühl sucht seinen Ursprung. Deshalb habe ich diesen Titel auch so formuliert. Es ist sicher kein All-Inclusive, was ich Ihnen heute hier bieten kann. Es ist lediglich eine Annäherung an das Thema und ein kurzer Streifzug im Rahmen der nächsten 45 Minuten durch einige Erkenntnisse der Evolutionsbiologie und Psychologie. Manche Menschen haben es ganz gerne nüchtern, habe ich mir sagen lassen. Die können also mit Liebe und Philosophie und dem Gefühl, was dahinter steckt, nicht viel anfangen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich provoziere sie ein wenig. Falls sie es gerne kurz und knapp haben, geht es auch so. Eine Formel für Liebe ist immer wieder im Internet zu finden, zumindest haben auch Wissenschaftler schon Ansätze da gezeigt. Wenn Sie also 1,7 mal A plus 1,5 mal B plus 1,5 mal C plus 1,5 mal D plus 1,5 mal E addieren, wobei A bis E die sexuellen Gefühle ausdrückt, emotionale Erregung, Wunsch nach Intimität, Wunsch begehrt zu werden, die Angst, eine Person zu verlieren, dann erhalten Sie so eine Art Liebesformel, behauptet zumindest, schon 30 Jahre her, ein amerikanischer Psychologe. Man tut das in der Regel so, dass man also diesen Kategorien A bis E unterschiedliche Werte zuweist, von 1 bis 10, das ist ein umfangreicher Test, und diese Werte einerseits ausfüllt für seinen Partner, für seine Partnerin, und dann vergleicht mit jenen Werten von einem durchschnittlichen Freund, in der Hoffnung, dass die Werte in Summe für den Partner, die Partnerin um einiges höher sind als für den Freund, sonst hätten sie ein Problem. Wer zufrieden ist mit dieser Formel, könnte im Grunde jetzt schon gehen, den habe ich nicht gesehen. Ich würde vor allem den Männern hier im Raum raten, das nicht zu tun, sonst haben sie ein Problem. Sie werden es noch besser verstehen, wenn wir durch die Folien jetzt weitergehen im Verlauf des heutigen Abends. Nun, etwas krausere Ansätze sehen Sie hier rechts. Auch hier hat sich ein Mathematiker einmal versucht. Ich möchte diesem Berufsstand jetzt nicht zu nahe treten, aber hier in einer komplizierten Formel, wo man schon einige Fantasie braucht, um von dieser Formel letztendlich auf diese Kurve, die zufälligerweise das Herz darstellt, dann zu kommen. Scheinbar scheint es auch so zu funktionieren. Letztendlich sind diese Ansätze nicht jene, die ich gutheißen kann und auch vertrete. Deshalb beginnen wir mit einer Definition. Definitionen über Liebe gibt es auch zahlreiche. Ich stelle nur eine davon vor. Liebe wird definiert als etwas Gutes, Angenehmes bzw. Wertes. Und Liebe ist im engeren Sinne die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung, die ein Mensch für einen anderen Menschen bzw. auch zu einem Tier oder anderen Dingen zu empfinden fähig ist. Einer Erwiderung bedarf es nicht notwendigerweise. Das wird gleich noch interessant werden. Ich glaube nämlich, dass Sie alle heute hierher gekommen sind und beim Thema Liebe ein Gefühl sucht seinen Ursprung, diese roten Herzchen im Hinterkopf hatten. Das ist ein Aspekt der Liebe, aber bei Weitem natürlich nicht umfasst es alles, was mit Liebe bezeichnet werden kann. Wenn man sich das historisch anguckt, dann sieht man tatsächlich, dass die Bedeutungsebenen der Liebe sehr stark variieren, auch zwischen den Gesellschaften variieren. Und das reicht zum Beispiel von Liebe als einer sinnlichen Empfindung, Liebe als reines Gefühl oder auch Liebe als eine ethische Grundhaltung, also die schon letztendlich in Richtung einer transzendenten Haltung geht. Was tut man immer ganz gerne, wenn man darstellen möchte, wie bedeutungsvoll ein Thema ist? Man googelt heutzutage, das heißt, man geht ins Internet und sucht, wie viel Treffer letztendlich dieser Suchbegriff erzielt. Das habe ich mit dem Wort Liebe bzw. Love im Englischen gemacht. Im Englischen liefert es klarerweise mehr Treffer als im Deutschen. Das soll uns Deutschsprachige jetzt hier kein negatives Zeugnis ausstellen. Aber man bekommt hier beim Thema Liebe auf Englisch 1.570.000.000 Treffer. Das wird im Grunde nur durch drei andere Begriffe getoppt. Ich wäre jetzt neugierig natürlich zu fragen, was Sie denken, was es wird, aber ich sage es Ihnen gleich aus Zeitgründen. Es ist Sex, es ist Gesundheit, es ist Geld. Und Sie werden gleich verstehen, dass das mit Liebe sehr viel zu tun hat, so hart das jetzt auch klingen mag. Nun, wenn man sich das jetzt anguckt und wenn man die Textebene einer solchen Internetsuche verlässt und auf die Bildebene wechselt, dann sieht man ebenso ein Spektrum von Liebe. Liebe heilt alles, Kochen ist Liebe, aber okay. Man sieht hier etwa Kinderliebe und einschlägige Bilder dazu, verbotene Liebe, auch sehr populär. Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein. Liebe ist, our secret steht hier, also letztendlich etwas Geheimnisvolles, aber dennoch Schönes. Hier sollen Sie gar nicht sehen, was hier alles auf der Seite los ist, aber ich glaube, wenn Sie sich diesen Screenshot, den ich gemacht habe, nachdem ich Liebe gegoogelt habe, auch aus der Distanz betrachten, dann sehen Sie hier eine Vielzahl von roten Symbolen, von Herzen. Also tatsächlich scheint sich das, was wir mit Liebe im Alltag assoziieren, auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren, nämlich die romantische Liebe. Und über die wird im Verlauf des Vortrags im engeren Sinne gehen. Ich möchte Ihnen aber aus Gründen der Komplettheit dennoch die verschiedenen Formen von Liebe vorstellen. Das reicht von der Selbstliebe über die familiäre Liebe, das heißt die Liebe zwischen engen Verwandten zum Beispiel, ein Thema, dem sich Herr Kappeler in der nächsten Woche zuwenden wird, die Nächstenliebe, die Liebe für Bedürftige bzw. Menschenliebe, eine Objekt- oder Tierliebe, die Liebe zur Natur, die Gottesliebe, die Liebe zu Gott bzw. von Gott zu den Menschen wird als ein Typ beschrieben und letztendlich die objektlose Liebe, letztendlich ist damit gemeint, Liebe als ethische Grundhaltung. Und dann nicht zuletzt die Partnerliebe, geschlechtliche Liebe, die ich hier vorgehoben habe, nicht weil ich sie persönlich als die wichtigste empfinde, sondern weil man, wie gesagt, auch bei Suche nach dem entsprechenden Thema findet, dass einfach hier eine entsprechende Obsession des Menschen mit diesem Thema existiert. Nun, wie drückt sich Liebe üblicherweise aus? Egal, ob das jetzt die geschlechtliche Liebe ist oder auch eine andere Liebe, denken Sie nur, wenn Sie Ihr Auto lieben zum Beispiel, dann pflegen Sie es auch. Da kommt es zu ähnlichen Aktionen wie etwa hier. Liebe und Verliebtsein äußert sich nonverbal und verbal, etwa durch Blicke, Mimik, Gesten, Körperhaltungen. Sie betrachten, ich verlasse jetzt die Ebene des Autos wieder, sondern sage den Partner, die Partnerin häufiger. Sie nehmen bestimmte Gesten und Körperhaltungen ein. Wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, die Liebe, dann kommt es häufig zum Ausdruck von Zärtlichkeiten in Form etwa von Küssen, Berührungen, beziehungsweise auch zum Sex als intimste Form und Zeichen der Zuneigung zu einem anderen Menschen. Verbale Ausdrucksformen geschehen oftmals in Form von Komplimenten oder Kosenamen. Hier gebe ich kein Beispiel, das wissen Sie selbst. Zu Zeichen und Rituale der Liebe, da wird es schon etwas ernster und interessanter, kommt es auch, Liebesbriefe als Beispiel hier genannt, aber auch deutlichere Zeichen von Verbindungen wie Eheringe bzw. Eheschließungen. Eheschließungen habe ich hier fett gemacht, weil da geht es zumindest für den Biologen jetzt schon ans Eingemachte. Eheschließungen führen letztendlich früher oder später auch zu Nachwuchs. Das heißt, sie wünschen sich dann, oder sie haben zumindest Nachwuchs, sie bekommen Kinder. Und das wirft natürlich die Frage auf, welche Bedeutung letztendlich diese Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft, die sie mit ihrem Partner, ihrer Partnerin haben und ihren Kindern haben, also die Familie, welchen Stellenwert diese hat. Nun, auch hier bin ich fündig geworden, es gibt zahlreiche Umfragen, was den Deutschen wichtig ist, welche Werte. Keine Ahnung, was in diesem konkreten Fall hier los ist. Ich will nicht sagen, dass es eine schlechte Eigenschaft ist, dass die Ehrlichkeit an Nummer 1 rangiert. Meistens ist es die Gesundheit. Aber an zweiter Stelle der Nennungen bei solchen Umfragen taucht immer wieder die Familie vor allen anderen auf. Das heißt, offenbar hat diese Familie für uns eine sehr hohe Bedeutung. Wenngleich, wir wissen sie nicht unbedingt immer zu pflegen. 95% der Menschen gehen mindestens einmal im Leben eine enge Beziehung, eine Ehe oder eine eheähnliche Gemeinschaft ein. Auch von den Paaren verbinden sich die meisten früher oder später in Form einer Heirat. Man bemerkt auch, wenn man sich Statistiken ansieht, dass etwa die Zahl der Eheschließungen in den letzten 30 Jahren konstant geblieben ist, wenn gleich eines geschehen ist, nämlich die Zahl der Scheidungen steigt stetig an. Im Jahr 2004 waren es 214.000 Scheidungen. Leicht rückläufig ist dieser Trend im Jahr 2007, wo es 187.000 Scheidungen gab. Man meint, dass ein Grund für diese leichte rückläufige Zahl eine verbesserte finanzielle Absicherung letztendlich der Frau ist. Also es führt dazu, dass klassische Rollenklischees hier weiter aufgebrochen werden. Hier noch einmal die Zahl der Scheidungen grafisch visualisiert. Wenn das der DAX wäre, würde man sich freuen, aber leider sind es, wie gesagt, die zunehmenden Scheidungen. Etwas, was noch zu bemerken ist, die Zahl der Leute, die über Partnerschaftsprobleme berichten, ist immens groß. Ein Drittel der Menschen, die einen Psychologen konsultieren, tun das in der Regel wegen Beziehungsproblemen. Häufige Gründe dafür sind etwa der Streit um Geld, Eifersucht, Streit um die Kindererziehung oder auch sexuelle Unzufriedenheit. Nun, ich habe zuerst angekündigt, dass ich heute hier keine, sagen wir nicht Paartherapie, aber Gruppentherapie mit Ihnen machen möchte. Dennoch möchte ich die Frage aufwerfen, kann die Wissenschaft helfen? Kann die Wissenschaft etwas beitragen dazu, diesen Trend vielleicht ein wenig umzukehren? Nun, wir können insofern etwas tun, indem wir zumindest die Ursachen und Gründe für manche Probleme besser verstehen lernen. Das ist nicht selbstverständlich. Sie müssen das hier nicht lesen. Ich will Ihnen das vorlesen, was ein US-Senator vor etwa 40 Jahren einmal von sich gegeben hat, als zwei amerikanische Psychologen zum ersten Mal einen Antrag zum Thema Liebe bei der National Science Foundation eingereicht haben. Und hier ist sein Statement dazu. Ich bin dagegen, und zwar nicht nur, weil niemand, nicht einmal die National Science Foundation, behaupten kann, dass Liebe eine Wissenschaft sei, oder weil ich genau weiß, dass die Stiftung auch für 84 Millionen oder Milliarden Dollar keine Antwort bekommen könnte, die irgendjemand glauben würde. Nein, ich bin dagegen, weil ich die Antwort gar nicht wissen will. Ich glaube, dass 200 Millionen Amerikaner meinen Wunsch teilen, dass einige Geheimnisse des menschlichen Lebens nicht gelüftet werden sollten. Und so fordere ich die National Science Foundation auf, halten Sie sich aus dem Rummel über die Liebe heraus. Nun gut, sagt dieser US-Senator, ein Demokrat übrigens, aber scheinbar ist das hier dehnbar. Er hatte keinen Erfolg mit seinem Statement, denn seit etwa 30 Jahren gibt es intensive Forschungsbemühungen, letztendlich auch durch Schaffung neuer Disziplinen in der Wissenschaft. Eine davon ist die sogenannte evolutionäre Psychologie, eine Forschungsdisziplin, die letztendlich Elemente von Evolutionsbiologie, von Sozialpsychologie und auch von Kognitions- und Neurowissenschaften in sich verbindet. Sie versucht, das Verhalten des Menschen mit Erkenntnissen über die Evolution zu erklären. Nun, ein zentrales Postulat der Evolutionspsychologen ist, dass es sogenannte Anpassungen gibt, Adaptionen, die entstanden sind in grauer Vorzeit sozusagen, um uns beim Überleben zu helfen, beziehungsweise in Antwort auf Probleme, die sich unseren Vorfahren gestellt haben. Da gibt es eine Serie von Problemen, die reichen von ganz einfachen, wie etwa Nahrungswahl, Schutz und Sicherheit, bis hin natürlich zum Problem, wie finde ich einen Partner, einen Menschen, der möglichst gut zu mir passt. Das heißt, einen optimalen Partner. Das ist nicht leicht und wir neigen dazu, als Menschen eine Serie von Fehlern zu machen. Zwei Psychologen, Marty Hazelton und David Buss, haben vor etwa 10 Jahren eine sogenannte Error Management Theory definiert. Nun, hinter diesem englischen Begriff versteckt sich nichts anderes als die Aussage, dass Männer dazu neigen, Frauen eine zu große sexuelle Absicht zu unterstellen und dabei einen sogenannten Typ-1-Fehler begehen, wohingegen Frauen die Bindungsbereitschaft von Männern in der Regel unterschätzen. Ich sage jetzt zu dieser Error Management Theory noch nicht mehr, wir werden darauf noch einmal zu sprechen kommen. Woher kann aber sowas resultieren? Das heißt, warum machen wir uns das Leben letztendlich künstlich schwer durch solche unterschiedlichen Unterstellungen? Nun, eine der wesentlichen Erkenntnisse der Biologie in den letzten 20 Jahren ist jene, dass Männer und Frauen unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien besetzen. Das liegt schon letztendlich in der Tatsache begründet, dass Männer sich häufiger fortpflanzen können als Frauen. Ich habe das hier etwas provokant formuliert, diese Unterschiedlichkeit zwischen in der Fortpflanzungshäufigkeit zwischen Männern und Frauen als Quantität versus Qualität, um das deutlich zu machen. Nun, diese unterschiedliche Investition, die die Geschlechter in Konsequenz in die in den Nachwuchs bieten, hat eine Serie von Konsequenzen auch in Bezug auf dessen, was sie letztendlich vom anderen Geschlecht verlangen. Frauen sind hier deutlich im Nachteil sozusagen, eben wegen der Tatsache, weil sie der Mutterschaft immer sicher sind, wohingegen bei Männern das nicht notwendigerweise gewährleistet ist. Deshalb ist es für Frauen besonders von Bedeutung, dass sie, bevor sie sich sexuell mit einem Mann, mit einem Partner einlassen, entsprechende Zeichen von Bindungsbereitschaft fordern. Das ist nicht leicht und ich habe Ihnen hier ein Beispiel, ein nichtmenschliches, präsentiert. Zwei Fliegen, die hier Einschlägiges tun, das ist hier nicht weiter von Bedeutung. Spannender ist das, was sie unten in den Armen sozusagen hat, nämlich ein Brautgeschenk. Diese Brautgeschenke sind nicht notwendigerweise immer ehrlich. Es gibt zahlreiche Beispiele davon, bei Spinnern etwa, die kleine Holzstückchen hineinbacken in einen Kokon und diesen Kokon nachher dem Spinnenweibchen überbringen Und während das Spinnenweibchen im Glauben, dass da eine Fliege drinnen ist, verzweifelt versucht, diesen Kokon aufzumachen, hat also er schon seinen Spaß. Und wenn dann nachher diese Überraschung geschieht, dass ja eigentlich hier eine Fälschung vorliegt, ist zumindest jetzt im Sinne der Fortpflanzung schon Genüge getan. Ich bringe jetzt keine menschlichen Beispiele dazu, aber es gibt sie. Denken Sie auf den Nachhauseweg darüber nach. Wenn man männliche Präferenzen, Partnerpräferenzen oder das männliche Wunschdenken generell betrachtet, dann sieht das oftmals so aus. So wird uns das auch oftmals bestellt. Das heißt, wir haben letztendlich nichts anderes im Kopf als diese leicht bekleideten Damen und wünschen uns eine Art Harem und sehen uns dann früher oder später aber mal in dieser Situation. Ja, es freut mich, dass Sie das so amüsiert, weil ich wollte damit klar machen, dass der Wunsch letztendlich und die Realität, wenngleich auch hier ein bisschen übertrieben, deutlich auseinanderklafft. Aber es führt zur Tatsache oder beziehungsweise zur Frage, warum soll man denn überhaupt heiraten als Mann? Es wäre doch so schön, vielleicht gehen wir noch einmal zurück hier, letztendlich mit diesem Bild weiterzuleben und nicht mit diesem. Nun, eine eheähnliche Verbindung und eine Gemeinschaft, eine Heirat, die auch langfristig hält und stabil ist, hat aber eine Serie von Vorteilen. Und dabei geht es gar nicht so um uns. Da geht es weder um den Mann, da geht es auch nicht so um die Frau vorrangig, sondern da geht es letztendlich um den Nachwuchs, das heißt um unsere Kinder. Eine eheähnliche Gemeinschaft hat zunächst eines aus männlicher Sicht einmal zur Folge, nämlich sie bekommen einen exklusiven Zugang zu ihrer Partnerin. Je mehr sie Zeit mit ihrer Partnerin verbringen, umso sicherer können sie sich auch sein, dass sie derjenige sind, der letztendlich für die Kinder bezahlt, um das mal so hart auszudrücken. Das heißt, die Vaterschaftswahrscheinlichkeit wird erhöht. Durch all die Investitionen, die sie leisten, gemeinsam, passiert aber eines, dass sie die Überlebenschancen der Kinder durch ihre Versorgung, durch das Bereitstellen von Ressourcen ebenso steigern und letztendlich den Fortpflanzungserfolg der Kindergeneration dadurch auch erhöhen. Sie betreiben auch eines, und das darf man nicht vergessen, dass in Ergänzung zu den tatsächlichen Ressourcen, sei es jetzt finanziell, sei es nahrungsmäßig, die sie zur Verfügung stellen für ihren Nachwuchs, für ihre Kinder, eine Menge, und das sind meistens die aufwendigsten Kosten, an Zeit und Ressourcen in die kognitive Entwicklung des Nachwuchs hineinfließt. Das heißt, sie müssen letztendlich ihre Kinder so weit fit machen, dass sie sich in der Folge in der Welt bewähren können. Wer bekommt denn jetzt letztendlich wen und warum? Nun, einer der Hauptgründe oder ein Merkmal, das meisten Bedeutung hat, wenn wir unseren Partner suchen, unsere Partnerin suchen, ist zunächst das Alter. Es klingt simpel, aber dieses Muster, altersabhängige Partnerwahlentscheidungen zu machen, ist ein sehr konsequentes, über die Welt hinweg gesehen. Auch hier sieht man den Geschlechtsunterschied wieder zwischen Männern und Frauen. Die Grafik zeigt eine Studie von David Buss und David Schmidt, zwei amerikanische Psychologen, die sich in einem sogenannten International Sexuality Description Project Mitte der 90er Jahre zum Ziel gesetzt haben, letztendlich Sexualverhalten von Männern und Frauen und die Universalität des Sexualverhaltens des Menschen besser zu verstehen. Männer bevorzugen in der Regel, und zwar unabhängig vom Land, wo das untersucht wurde, hier sind nur 5 aufgetragen, Männer bevorzugen in der Regel Frauen, die jünger sind als sie selbst, wohingegen sich dieses Muster bei Frauen umkehrt, das heißt Frauen bevorzugen einen älteren Partner. Warum das so ist, werden wir gleich noch besprechen. Ein zweites Merkmal, was sehr prominent in diesem Projekt der beiden Psychologen zu tragen kam, war die Bedeutung des Aussehens. Warum letztendlich ist es so, dass auch hier ein Geschlechtsunterschied existiert? in der Form, dass Männer dem Aussehen von Frauen mehr Bedeutung beimessen, als es Frauen bei Männern tun. Sie sehen aber glücklicherweise, dass die Balken ausreichend hoch sind. Das heißt, sie können sich jetzt als Mann hier nicht getrost zurückziehen und sagen, es hat keine Bedeutung. Nun, wenn Männer und Frauen aufeinander prallen, egal in welcher sozialen Situation, dann passiert eines, was David Buss und David Schmidt in Folge als der Krieg der Signale bezeichnet haben. Das heißt, wir tauschen in einer sozialen Interaktion eine Menge von Informationen rein aufgrund unserer Äußerlichkeit aus. Liebe spielt dabei zunächst keine Rolle. Aufgrund von Gesichtern und Körpern, aufgrund dessen, was wir aus Gesichtern und Körpern lesen und wahrnehmen, bekommen wir offenbar schon ausreichend Informationen über die Qualität eines potenziellen Gegenübers im Sinne von Partnerqualität. Dabei tickt unser Hirn relativ einfach, nämlich nach diesem Stereotyp, was schön ist, ist auch gut. Eine berühmte Arbeit in den 70er Jahren, auch von Psychologen aus Amerika, hat gezeigt, dass wir grundsätzlich dazu tendieren, all das, das bezieht sich auf Menschen genauso wie auf Objekte, all das, was wir ästhetisch finden, all das, was wir attraktiv finden, als positiv zu beurteilen. Ausschlaggebend für diese Untersuchung war eine Diskussion der beiden Präsidentschaftskandidaten, Kennedy und Nixon in den 60er Jahren, die sind hier auf der rechten Seite abgebildet. Das war insofern interessant, weil die Leute, die diese Präsidentschaftsdebatte im Radio verfolgt haben, eigentlich gedacht haben, dass Nixon der Sieger sein wird, weil er letztendlich aufgrund seiner Argumente überzeugt hat. Die Leute, die die Diskussion im Fernsehen verfolgt haben, waren der Meinung, Kennedy gewinnt, und er war auch der attraktivere Kandidat, das heißt, er hat mit seinem Aussehen gepunktet. Man hat versucht, diese Studie übrigens vor nicht allzu langer Zeit noch einmal zu wiederholen mit Barack Obama und George W. Bush. Da hat es nicht in dieser Form geklappt. Aufpassen, es wird hier aufgezeichnet heute. Wie ist es ausgegangen? Obama hat auf beiden Ebenen gepunktet. Aber gut, lassen wir das jetzt mal so dahingestellt. Ein weiterer Trend, der zu bemerken ist, wenn wir zum Thema Aussehen kommen, ist die immer steigendere Zahl von Schönheitsoperationen. 400.000 bis 500.000 Leute pro Jahr in Deutschland, das muss man sich mal erst auf der Zunge zergehen lassen, lassen sich einer mehr oder weniger invasiven Schönheitsbehandlung, setzen sich einer mehr oder weniger invasiven Schönheitsbehandlung aus. Heute habe ich erst Zahlen bekommen aus dem amerikanischen Kosmetikmarkt. 18 Milliarden Dollar werden für nicht invasive Schönheitscremchen, all das, was da hineinfällt, ausgegeben. Warum eigentlich? Das ist mehr Geld als, da wird es besonders kritisch dann für den Menschen, das ist mehr Geld, als wir etwa für die Sicherstellung von einer gesunden Trinkwasserversorgung für den Menschen bereitstellen. Mehr fließt in Schönheit hinein als in Trinkwasser und Nahrung. Für mich jedes Mal entsetzlich. Zumindest kommt dann der Biologe und sagt, da muss irgendwie ein zentraler Antrieb sein, da muss es eine zentrale Kraft geben, die das steuert. Nun, das hier ist kein Fehler, der mir passiert ist bei der Zusammenstellung dieser Folien. Dieser Mistkäfer, der hier gerade beschäftigt ist, für ihn ist das die Welt. Und für ihn ist es besonders essentiell, dass er letztendlich hier seine Kugel zusammenbekommt und in eine Höhle hineintransportiert, wo seine Nachkommen liegen, nachdem diese von mit dieser Mistkugel mit Nahrung versorgt werden. Was ich damit Ihnen sagen möchte, die Art und Weise, was wir ästhetisch empfinden, kann, wenn Sie sich das vergleichen, biologisch betrachten, total variieren. Wir würden nicht notwendigerweise jetzt die Präferenz dieses Herrschaften teilen, aber letztendlich ist nach biologischer Auffassung Schönheit nichts anderes als etwas, was uns dazu verhilft, eine Entscheidung zu treffen, nämlich eine Partnerwahlentscheidung zu treffen. Warum ist das so notwendig? Sie haben grundsätzlich nicht die Möglichkeit, während ihres ganzen Lebens mit allen Menschen, die sie potenziell interessieren, in Kontakt zu treten. Sie müssen mehr oder weniger eine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben und das tut auch ihr Gehirn ganz automatisch. Ich bezeichne das immer ganz gerne als sogenannte Hot- oder Not-Entscheidung, die innerhalb von wenigen Millisekunden abläuft, wenn Sie ein Gegenüber sehen, wo Ihr Gehirn sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, möchte ich weiter sprechen mit dieser Person oder nicht. Nun, letztendlich handelt es sich dabei um sogenannte evolutionäre Denkzwänge, die sieht man in vielfältiger Form. Eine sogenannte Schwarz-Weiß-Malerei, eine evolutionäre, nimmt unser Gehirn vor, hilft uns dabei, aber auch die Information, die Vielfalt der Informationen, die im Alltag auf uns einprasselt, zu verarbeiten. Wenn man sich dem Thema Aussehen und Schönheit widmet, dann erkennt man auch, dass es hier Geschlechtsunterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Ich hatte das zunächst schon angedeutet. Wie sehen die aus? Männer achten grundsätzlich bei Frauen eher auf körperliche Attraktivität und Merkmale, die Jugendlichkeit und Gesundheit anzeigen, wohingegen Frauen eine Präferenz für Status von Männern haben. Warum ist das so? Nun, bei Männern denkt man, dass diese Präferenzen entstanden sind im Zuge der Evolution, da Jugendlichkeit und Attraktivität bei Frauen und Gesundheit ein Merkmal für Fruchtbarkeit ist, das heißt, was Männer beurteilen, indem sie Aussehen von Frauen beurteilen und diese Leidenschaft für attraktive Frauen haben, ist letztendlich die Fähigkeit, mit dieser Frau sich weiter fortpflanzen zu können. Frauen ist es im Gegenzug dazu wichtiger, dass der Mann Merkmale vermittelt, die auf entsprechenden Status hinweisen, beziehungsweise Status, den er schon hat oder die Fähigkeit, entsprechenden Status zu erlangen und Ressourcen zu requirieren. Diese Vorlieben sind übrigens nicht nur in westlichen Kulturen und Gesellschaften zu beobachten, sondern letztendlich eine kulturelle Universalie, wenngleich man sehr wohl weiß, dass es lokale Variationen gibt. Das bedeutet, so wie wir uns verhalten und diese Stärke an Leidenschaft und Obsession mit Aussehen haben, so ist das nicht überall auf der Welt. Nun, die Frage ist, wenn wir über das Aussehen sprechen, kann man denn diese Merkmale wie Status bei Männern oder Fruchtbarkeit bei Frauen denn auch sehen? Hier ein Beispiel aus einer Studie, wo wir Gesichter präsentiert haben und Körper präsentiert haben von Frauen in Vorder- und Rückansicht. Und Leute gebeten haben, diese nach Attraktivität und Weiblichkeit und einer Serie von Attributen einzuschätzen. Das obere Panel, ich weiß nicht, ob man das hier noch gut sehen kann, in den hinteren Reihen, kennzeichnet attraktive Frauengesichter. Also das, was Männer als attraktiv und weiblich einschätzen. Und das untere Panel kennzeichnet nicht attraktive und auch nicht weiblich beurteilte Frauengesichter. Wenn Aussehen keine Rolle spielen würde, dann würden die Formen letztendlich, die durch diese Gitter, wie sie hier präsentiert sind und gekennzeichnet sind, nicht so deutlich voneinander sich unterscheiden. Die Frage ist, funktioniert das nur bei Frauen oder funktioniert das bei Männern letztendlich auch, dass wir eben Merkmale von Status, Merkmale von Durchsetzungsfähigkeit aus deren Gesichtern ablesen können? Ja, zu Ihrer Beruhigung, es funktioniert auch bei Männern. Auch hier ein Beispiel wieder aus einer aktuellen Arbeit. Die drei Gesichter, die hier in der oberen Reihe abgebildet sind, sind jene Männer, die als nicht männlich und nicht dominant eingestuft worden sind. Sie haben also etwas schmälere Gesichter, sie sind weniger robust in ihrem Gesichtserscheinungsbild, wohingegen die Männer hier in der unteren Reihe als männlich dominant eingeschätzt worden sind. Nun, letztendlich liegt bei beiden, sowohl bei den Gesichtern und Körpern von Frauen, als auch bei den Gesichtern hier von Männern, ein Substrat im zugrunde. Und da wird der Biologe wieder neugierig letztendlich. Wir versuchen zu verstehen, ob es Hormone sind, die dieses Gesichts- oder Körpererscheinungsbild von Männern und Frauen steuern können. In dem Fall bei den Männern ist es das Testosteron, was schon im Mutterleib uns letztendlich von Frauen zum Teil unterscheiden lässt und dann während der Pubertät noch einmal unsere Gesichter und unsere Körper sich unterschiedlich formt. Während der Pubertät, nämlich und danach, genau dann zu einer Zeit, wenn es in Bezug auf Partnerwahl und Partnerwahlentscheidungen besonders wichtig ist. Das heißt, Männer und Frauen haben offenbar Präferenzen im Laufe der Evolution entwickelt, die Partnerqualität anzeigen. Ich habe Ihnen hier nur zwei Beispiele gebracht, nämlich jene über Gesichts- und Körperformen. Die Liste ließe sich jetzt fortsetzen in Bezug auf das Hauterscheinungsbild. Wir wissen, dass Leute hier ganz undemokratisch vorgehen, dass sie Altersunterschied rein aufgrund des Erscheinungsbildes ihrer Haut bis zu 20 Jahren etwa vornehmen. Das heißt, sie sind gut beraten, wenn sie sich pflegen, als Frau und als Mann übrigens. Das gilt für beide Geschlechter. Körperbewegungen sind ebenso ein Thema. Sie erkennen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde bekommen Sie Informationen etwa über Persönlichkeit von Ihrem Gegenüber, aber auch solche Merkmale wie Maskulinität, also Männlichkeit oder Durchsetzungsfähigkeit. Selbiges trifft auf den Geruch zu oder auch auf die Stimme. All diesen Merkmalen scheint ein gleicher Bauplan zugrunde zu liegen und letztendlich ist es diese Gemeinsamkeit, die wir als Biologen versuchen zu verstehen. Welcher Bauplan ist es? Ist es ein hormoneller Bauplan, ist es ein genetischer Bauplan, wir wissen es, kurz gesagt, noch nicht genau. Wir wissen einiges, aber bei weitem noch nicht alles. Wenn man sich weibliche Präferenzen anguckt für Männer und ein bisschen mehr auf die Details achtet, dann merkt man eines, dass es sogenannte kontextabhängige Präferenzen gibt. Während ich spreche, ändert sich dieses Video des maskulinen Männergesichtes auf der rechten Seite so zunehmend in einen femininen Typen und jetzt ist er irgendwie so androgyn, beziehungsweise geht schon in das Weibliche über und wird zur Frau. Nun, wenn Sie dieses Video Frauen zeigen an unterschiedlichen Tagen eines Monats, dann machen Frauen unterschiedliche Wahlentscheidungen, nämlich im Bezug auf den Typen, den sie als am attraktivsten empfinden. Das Spannende ist jetzt das, dass Frauen die maskulinen Männergesichter dann bevorzugen als potenzielle Partner, wenn sie gerade ihre fruchtbaren Tage haben, das heißt um den Zeitpunkt des Eisprungs herum. Und es kommt dann zu einem relativ spontanen Wechsel in den Präferenzen hin zu den etwas feminineren Typen, an den nicht fruchtbaren Tagen. Ein spannender Effekt, der oftmals von Journalisten falsch ausgelegt wird, nämlich in der Stärke, in der er existiert. Sie dürfen jetzt Ihre Partnerin, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, nicht rügen hier und sagen, also ich meine, weiß ich nicht, ob das noch sicher ist, vielleicht entscheidest du dich nächste Woche dann für einen anderen Herrn. Nein, das sind relativ kleine Unterschiede, die Sie unter Laborbedingungen feststellen können, die übrigens auch nur funktionieren, wenn Sie keine hormonellen Verhütungsmittel nehmen. Was drückt das jetzt aus? Wir haben eine Studie gemacht und dieses Material eingesetzt und Frauen eben diese Männergesichter gezeigt, dann aber in Ergänzung zu Fragen nach Attraktivität dieser Typen noch nach Beurteilung deren Persönlichkeit gefragt. Dieser Herr hier wird zwar bevorzugt an Tagen erhöhter Empfängniswahrscheinlichkeit, das heißt um den Zeitpunkt des Eisprungs herum, bekommt aber die schlechten Persönlichkeitseigenschaften. Frauen wissen sehr wohl, dass er egoistischer ist, dass er manipulierender ist, wohingegen der feminine Männertyp die positiveren Persönlichkeitsattribute von Frauen erhält. Und dennoch fällt die Wahl letztendlich um den Zeitpunkt des Eisprungs herum für den robusten Typen, für den maskulinen heraus. Wir bezeichnen das als adaptiven Kompromiss letztendlich, den Frauen eingehen, manchmal auch als Doppelstrategie, die sich im Zuge der Evolution entwickelt hat, bezeichnet letztendlich deshalb, dass Frauen von beiden Welten immer das Beste bekommen. Dann, wenn es letztendlich darum geht, sich fortzupflanzen, gibt es offenbar in der Wahrnehmung in unserer Kognition, also in der Kognition von Frauen, einen einen Mechanismus, der auch hormonell gesteuert ist, der sie bestimmte Typen auswählen lässt und an anderen, nicht diesen nicht fruchtbaren Tagen, wo es mehr darum geht, einen Langzeitpartner zu finden, tun sie das auch und das ist ebenfalls hormonvermittelt. Wenn man, muss mal auf die, oh Gott, ich bin schon lange überfällig, machen wir einfach eines, wir überspringen zwei Folien. Ich muss nämlich, nachdem ich jetzt die Frauen als hormonelle Wesen hier dargestellt habe, ihnen auch etwas zurückgeben. Wenn sie in einer Situation sind und in einer sogenannten Zero-Acquaintance-Situation sind, das heißt auf Deutsch, sie treffen einen Fremden, eine fremde Person, ihnen unbekannt, dann sind sie als Frau letztendlich wesentlich geschickter, uns zu steuern. Sie tun das durch bekräftigendes Verhalten. Es reicht schon ein simples Kopfnicken in der ersten Minute einer Interaktion und dann ist es um uns geschehen. Letztendlich ist es so simpel und Männer reagieren auch drauf. Sie reagieren dann mit gesteigerter Selbstpräsentation und. Das ist aber jetzt kein Freibrief für Frauen, sondern sie sollten eines tun, wenn ich Ihnen einen Ratschlag mitgeben kann, nämlich ein sogenanntes proteanisches Verhalten zu zeigen. Das bedeutet, Sie sollten den Mann zappeln lassen, auf Deutsch gesagt. Wenn Sie zu viel nicken, dann fühlt er sich zu sicher und Sie laufen Gefahr, ausgenützt zu werden. Wenn Sie gar nicht nicken, dann denkt sich er natürlich auch, na gut, also ich meine, die will nichts, gehen wir zur nächsten über. Aber wenn Sie mal ein bisschen geben, dann wieder ein bisschen nehmen, dann geht es also los, ja, mit der Selbstpräsentation, kaum um zu bremsen. Sie können das noch steigern, indem Sie Blickkontakt halten mit dem Mann. Wir wissen, dass etwa durch direktes Betrachten des Gegenübers, das funktioniert im Männergehirn besonders gut, bestimmte Areale im Gehirn aktiviert werden und das sind dieselben Zentren, als würden sie Drogen nehmen. Es sind sogenannte Belohnungszentren im Gehirn, die dann aktiviert werden, wenn man sie direkt anguckt. Blickkontakt, häufig wechseln, funktioniert nicht. Vielleicht, ohne dass ich Sie zu lange jetzt noch strapaziere, lassen Sie mich fortsetzen beim Thema Brain Romance, das heißt, was letztendlich passiert in Form von Hirnaktivität, wenn wir angeguckt werden, wenn wir vielleicht zu häufig angeguckt werden und so oft angeguckt werden, dass wir schon entsprechende Liebesgefühle nachher entwickeln. Nun auch hier hat man eines gemacht, Andreas Bartels von der Uni Tübingen hat einmal Personen in einen Magnetresonanztomographen geschoben, das heißt, eine Möglichkeit geschaffen, wo er Hirnaktivierung visualisieren konnte und hat dann seinen Probanden die Bilder von tatsächlichen Partnern und Partnerinnen gezeigt und von anderen Personen, die etwa demselben Alter entsprochen haben und so. Nur es war halt der eine Unterschied, kein tatsächlicher Partner. Was passiert ist, ist, dass die Gehirne seiner Probanden nur dann Aktivierung gezeigt haben, wenn das tatsächliche Partnerbild aufgetaucht ist, aber nicht bei den anderen Personen. Letztendlich ist diese Hirnaktivierung auf vier Areale beschränkt und gesteuert auch von einer Serie von Hormonen, Dopamin, löst Glücksgefühle bei der Liebe aus, das Kuschelhormon, so wird es manchmal auch bezeichnet, Oxytocin, schafft beim Menschen eines, dass das Vertrauen in das Gegenüber gesteigert wird. Das funktioniert ganz einfach. Sie hatten auch letzte Woche Herrn Semmern schon hier, der über Kooperation gesprochen hat. Sie brauchen sich nur in der Apotheke den Oxytocin-Nasenspray kaufen, da ist ein bisschen was von dieser Substanz drin und dann sprühen Sie das sich in die Nase und dann fragen Sie mal nach Vertrauen und dann sprühen Sie es Ihrem Partner in die Nase und fragen nach Vertrauen und Sie werden sehen, das hat positive Wirkung. Aber weil das leider so einfach ist teilweise und weil wir sehr menschlich, nur allzu menschlich hier reagieren, hat man auch schon den Vorschlag gebracht, dass Liebe letztendlich eine Sucht sein kann oder mit Sucht gleichgesetzt. Letztendlich deshalb, weil, wie gesagt, bestimmte Belohnungszentren, wenn wir verliebt sind, im Hirn aktiv sind und feuern, und das sind genau dieselben, als wenn wir Drogen konsumieren würden. Abschließend ein Wort nur, es war ein bunter Streifzug mit einigen Erzählungen, was ich heute hier gebracht habe, von Partnerwahl, von Liebe, vielleicht von Liebe nicht so viel, vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht, dass wir diese Liebe jetzt nicht in voller Konsequenz verstehen können. Wir wissen ein bisschen, was sich im Gehirn tut, wir wissen, dass es hormonvermittelt ist, wir wissen, dass es schwer ist, einen Partner, eine Partnerin zu finden. In der Biologie sehen wir letztendlich, egal ob das hormonell vermittelt, ob das mit Aktivierung im Gehirn einhergeht, eine Art von Bindungsmechanismus, der geschaffen wird zwischen Partnern, der dazu dient, den Menschen in seiner Art zu erhalten. Ich möchte Ihnen eines noch mitgeben zum Schluss. Einige von Ihnen waren schon so eifrig, dass Sie beim Betreten des Saales heute einen Fragebogen, den wir vorbereitet haben, genommen haben. Wenn Sie jetzt den Saal verlassen, gibt es zwei Fragebögen. Einmal einer mit Dreieckchen drauf und einmal einer mit Fragen zum Ankreuzen auf einer Skala von 1 bis 7. Das ist nicht für uns, das ist nur für Sie. Ich will das gar nicht wissen. Aber tun Sie eines, nehmen Sie es mit, Sie können das auch gern als Paar ausfüllen. Was passiert, entsprechend der Dreieckstheorie der Liebe von Robert Sternberg, können Sie mit diesem Fragebogen drei Komponenten von Liebe erfassen: emotionale Nähe, Leidenschaft und Bindung. Und es ist durchaus spannend, wenn Sie das mal tun, daheim, in einem ruhigen Moment, vielleicht auch nicht direkt zu zweit, ja, weil sonst steuert sie irgendwie das Gegenüber und dann gibt es Konflikte. Füllen Sie den Fragebogen aus, zeichnen Sie Ihr Dreieck ein in das Koordinatensystem, lassen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin sein oder Ihr Dreieck darüber zeichnen. Je nachdem, welche Form dieses Dreieck annimmt, und Sie haben die Erklärung dann auf einem dieser beiden Zetteln drauf, sieht es für Sie besser oder weniger gut aus. Ich will das jetzt nicht so verbreitern. Es sollte im Idealfall ein gleichseitiges Dreieck sein, das sich bei Ihnen ergibt, und das sollte sich mit jenem Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner decken. Wenn einer von Ihnen so ein spitzes Dreieck hat und der andere hat ein ganz breites, dann sind die Komponenten nicht ganz im Gleichgewicht. Dann sprechen Sie zumindest drüber. Okay, abschließend nütze ich jetzt noch schamlos diese Möglichkeit hier, Sie einzuladen für eine Studie. Wir suchen gerade Frauen im Alter von 50 bis 65 Jahren. Auch hier gibt es noch Informationen am Ausgang. Wenn Sie Interesse haben, auch selbst mal Probandin zu sein bei uns und in diese Altersspanne zu fallen, dann sind Sie herzlich willkommen. Sie haben alle Infos auf einem kleinen Zettelchen, der ebenfalls am Ausgang liegt. Wir freuen uns auf Sie im Nordbereich der Uni. Vielen Dank.
Sie hörten Dr. Bernhard Fink von der Universität Göttingen zum Thema Liebe. Ein Gefühl sucht seinen Ursprung. In der kommenden Woche hören Sie an gleicher Stelle Professor Dr. Peter Kappeler von der Universität Göttingen und dem Deutschen Primatenzentrum zum Thema Verwandtschaft, was Gesellschaften zusammenhält.